Am Ende geht es darum, dass du deine Familie liebst und für deine Familie was tust. Das war, glaube ich, immer so. Wenn du das früher vernachlässigt hast, dann ging die Familie vielleicht auch kaputt. Also, dass man bei Problemen aufeinander zugeht. Und das sind ja so alte Dinge eigentlich, ne? Aber in wie vielen Familien sprechen die Eltern nicht mehr miteinander und kommen nicht mehr an einen Tisch und leben sich auseinander? Das geht vielleicht heute leichter durch Medien, durch die Zeit und all das. Aber ich glaube, so die grundlegenden, wichtigen Prinzipien sind sehr, sehr alt und die sind bis heute wichtig und an die sollte man sich vielleicht halten, damit das funktioniert.
Erste Generation MV, ein Podcast im Jubiläumsjahr der Gründung Mecklenburg-Vorpommerns. In diesem Jahr gibt es etwas zu feiern. Am 3. Oktober 2020 wird Mecklenburg-Vorpommern 30. Die Gründung des Landes war ein Neuanfang und gleichzeitig das Ende von dem, was vorher war. Aus zwei Ländern wurde eins. Trotzdem spricht man noch heute von Ost und West. Wir kommen aus dem Osten. Wir sind geboren in der DDR, haben dort einen Teil unserer Kindheit verbracht. Erwachsen geworden sind wir in Mecklenburg-Vorpommern. Aufgewachsen in zwei deutschen Staaten. Wir haben uns gefragt, ob das überhaupt von Bedeutung ist. Wie unsere Herkunft unser Leben beeinflusst, ist sie überhaupt relevant? Ich bin Manuela Heberer, Jahrgang 80, die Journalistin, geboren in Schwerin, Mecklenburg.
Ich bin Judith Kenk, Jahrgang 81, die Netzwerkerin, geboren in Greifswald in Vorpommern.
Wir sind die letzte Generation Ost.
Und wir sind die erste Generation MV.
Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast Erste Generation MV. Wir sitzen hier heute mit Gabriel Rath im Haus am See in Schwerin. Eine total tolle Location direkt am Schweriner See. Wenn ich hier so um die Ecke gucke, dann kann ich auch ein bisschen was sehen. Gabriel ist bekannt auch als Gabriel, wenn ich das richtig ausspreche, so in der Hip-Hop- und
Rap-Szene. So, ne?
Er macht so seit Mitte der 90er Jahre, 97, glaube ich, habe ich gesehen, hast du die ersten Sachen veröffentlicht, Musik. Aber dennoch ist er ein ganz bodenständiger Rostocker Jung geblieben, war zwar zwischendurch auch mal in Darmstadt zum Studium, bist aber vor ein paar Jahren auch wieder zurückgekommen und mittlerweile hat er drei Kinder, alles Mädels. Also ganz spannend. Was bedeutet Familie für dich?
Familie habe ich eigentlich aus verschiedenen Perspektiven in meinem Leben kennengelernt. Als ich selber Kind war, also ich bin auch mit zwei Geschwistern groß geworden, wir waren auch zu dritt, war Familie natürlich was anderes als heute. Wenn du selber Familienvater bist, hast du eine ganz anderen Blick drauf, hast mit einmal Verantwortung, Dinge, die du als Kind natürlich nicht hast. Heute bedeutet eigentlich Familie alles für mich, das ist das Wichtigste in meinem Leben, alles andere ordnet sich unter, richtet sich danach aus, also ob es jetzt Job ist, ob es jetzt auch Musik möglicherweise ist, all das ist nur möglich, wenn das andere vorher läuft und es muss sich auch verzahnen und vernetzen. Auch das ist ja heutzutage wichtig. Da spricht man ja auch über Work-Life-Blending, Balance sagt man ja fast nicht mehr, aber wie kriegt man die Dinge irgendwie zusammen oder übereinander gelegt? Und das ist für mich das Schönste und ich liebe es auch, eine eigene Familie zu haben. Ich kann es auch immer nur empfehlen, auch wenn es anstrengend immer wieder ist. Das muss man auch gar nicht unter den Tisch kehren, aber die schönen Dinge passieren eben oft außerhalb der Komfortzone, wie man so schön sagt.
Mhm. Judith, wie ist es bei dir, Familie?
Ich bin total dankbar. Ich habe ein Mädchen und einen Jungen und habe mich total gefreut, dass ich das erfahren habe, dass ich beides durchleben darf. Einmal das Aufwachsen eines Mädchen, einmal das Aufwachsen eines Jungen. Und bin auch sehr zufrieden und ganz glücklich, dass wir uns gegenseitig einfach unterstützen und schätzen und dass auch der gegenseitige Respekt da ist.
Wie viele Kinder wart ihr zu Hause?
Auch drei.
Soll ich mal was verraten?
Ja. Ihr auch.
Wir drei sitzen nicht zufällig für dieses Gespräch zusammen. Wir alle haben eines gemeinsam, denn wir alle sind in den 80ern in Mecklenburg-Vorpommern geboren. Judith 1981 in Greifswald. Ich 1980 in Schwerin.
und Gabriel im gleichen Jahr in Rostock. Das ist nun fast 40 Jahre her. Ich wollte von Gabriel wissen, wie er sich an seine Kindheit erinnert.
Genau, ich bin in Rostock in der Südstadt geboren worden. Meine Eltern sind auch noch in Warnemünde geboren, wo ich dann auch aufgewachsen bin. Meine Oma, das erzähle ich auch immer gerne, weil ich die Story so schön finde, ist in dem Haus geboren, in dem sie jetzt noch wohnt. Sie ist 85 in einem Haus in Warnemünde. Und ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit in Warnemünde. Natürlich zum einen durch das Meer, was vor der Haustür lag, also sehr wortwörtlich auch. Wir wohnten in der Seestraße über der Strandeissiede, die manch einer noch kennt, die dann irgendwann an den alten Strom gezogen ist, und hatten also von unserem Balkon auch Blick sogar fast aufs Wasser und sind ganz viel am Strand gewesen, an der Luft gewesen, draußen gewesen. Wir hatten natürlich nicht diese digitalen Themen, die Kids heute auch haben. Und es war relativ unbeschwert. Man hatte, also sowas wie Angst und Kriminalität war damals eigentlich nie so wirklich Thema, auch wenn es das damals natürlich auch gab, aber es gab natürlich auch nicht diese Medienwelt wie heute, in der das alles nochmal so hochgespült und verarbeitet wird. Wir waren, wie gesagt, viel mit den Freunden unterwegs, haben Fußball gespielt, später Basketball gespielt, sind mit den Fahrrädern rumgefahren.
Viel draußen. Nicht mit Smartphone und Co. irgendwo auf der Couch oder so.
Ja, wir hatten auch einen Fernseher, ganz früher auch noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher, erinnere
genau.
Ich mich. Also das war, weiß nicht, wie es bei euch war.
Die musste Nachbarn. Man 20 Minuten vorher schon anmachen.
Gab es ja auch nur 5 Schalter, ne, um die Programme so durchzuschalten.
Ja,
da sieht der man ist mal, doch hochgefahren, der Fernseher.
Und unsere Nachbarn, die über uns wohnten, hatten einen Farbfernseher. Und da sind wir dann ab und zu mal hochgegangen und haben dann da Farbfernsehen geschaut. Und wir hatten natürlich auch den dänischen Fernsehsender und konnten dann ab und zu auch mal sowas sehen. Ja, und da hat man dann ab und zu Glück gehabt, wenn mal irgendwas im Fernsehen lief. Aber das war relativ zufällig. Es gab ja auch keine Fernsehzeitung oder sowas in der Richtung. Also da blicke ich gern drauf zurück.
Also positive Erinnerung auch an das Thema Familie. Das ist behütete Kindheit gewesen.
Genau, meine Familie war auch viel in der Kirchgemeinde in Warnemünde integriert. Und wir waren dann eben auch viel mit anderen Familien unterwegs. Nicht nur in Warnemünde, Rostock, sondern auch in Mecklenburg, in der Seenplatte sind wir hingefahren, haben gepicknickt. Und dadurch war ich viel auch mit anderen Kids zugange sozusagen. Und das war auf jeden Fall eine schöne Zeit.
Du hast gesagt, das war eine unbeschwerte Kindheit. Ich selber reflektiere das ja so, dass wir sehr unbeschwert gelebt haben in der DDR als Kinder. Dann kam in der Jugendzeit so die Wende, also wir waren ja da alle ungefähr gleich alt, 8, 9, 7 Jahre. Und dann kam die Wende und dann heute darf man eigentlich fast machen, was man will. Und ich finde das im Nachhinein eigentlich perfekt, also unbeschwert in der DDR. Ich meine, man durfte keinen Pioniernachmittag verpassen, dann gab es Ärger, das ist mir tatsächlich auch mal passiert. Aber ansonsten hatte man ja keine Sorgen. Siehst du das auch so im Nachhinein, dass du eigentlich dankbar bist, dass es heute so ist, wie es ist?
Das weiß ich nicht so genau. Aus Sicht eines Kindes hast du natürlich nicht die Gefahren vor Augen, aber das ist möglicherweise heute ja auch noch so ähnlich. Also wenn ich jetzt meine Kinder sehe, die sind 1, 6 und 10, die leben auch noch so im Moment und beschäftigen sich natürlich mit anderen Dingen teilweise, aber sind auch noch, wenn sie spielen, so in dem Spiel voll drin und machen sich keinen Kopf, was morgen passiert oder was eventuell passieren könnte, Szenarien. Möglicherweise ist das einfach so als Kind, aber ich bin natürlich dankbar, dass ich auch so eine Entwicklung kennenlernen durfte von DDR, die ich dann irgendwie nochmal so kennengelernt habe, bis hin zu dieser ganzen Wendezeit, diesen Umbrüchen, bis auch diese ganze technologische Entwicklung, die währenddessen passiert ist, also vom Schallplattenspieler über Kassette zu CD zu MP3 zu Streaming und mittlerweile wieder zurück zur Schallplatte. Also gerade wir hören zum Beispiel noch ganz viel Schallplatte oder wieder. Das auch so mitzubekommen, war natürlich cool. Und ich habe natürlich am Rande aber auch so ein bisschen die Schattenseiten der DDR mitbekommen. Also dadurch, dass wir in der Kirchgemeinde ganz aktiv waren, war ich jetzt zum Beispiel nicht bei den Pionieren mit dabei und war dann auch immer außen vor und konnte dann bei vielen Veranstaltungen nicht mitmachen. Oder mein Opa, weiß ich noch, war auch sehr aktiv in der Kirchgemeinde. Der hatte dann auch mit der Stasi hier und da Probleme. Die haben ihm dann auch mal Scheiben eingeschmissen oder hatten in der in der Kirchgemeinde im Bibelkreis auch mal einen Spion installiert, um zu gucken, ob die da so gegen das System arbeiten in der Kirchgemeinde, weil die Kirche hat sich da ja nicht unterkriegen lassen an vielen Stellen und hat ja nachher auch die friedliche Revolution mit federführend nach vorne gebracht. Und das habe ich so ein bisschen am Rande auch schon mitbekommen, aber trotzdem war es insofern unbeschwert, als dass wir einfach alleine stundenlang und gefühlt tagelang draußen unterwegs waren und sich die Eltern da auch keine Sorgen gemacht haben. Das ist heute ja undenkbar. Also man bringt ja seine Kinder zur Schule und guckt nochmal, ob sie wirklich ins Haus gehen. Die Angst ist schon da, es kann was passieren, man hört viel und das war insofern früher anders.
Hast du denn eine Veränderung selber auch wahrgenommen? Also mit der Wende hat sich für dich persönlich, für eure Familie was verändert?
Na, ich weiß noch, dass wir natürlich, so wie viele andere auch Verwandte im sogenannten Goldenen Westen hatten und auch diese berühmten Westpakete kamen natürlich auch zu uns mit Schokolade und irgendeiner Westzeitschrift drin und irgendwann in den letzten Jahren um 87, 88 konnte meine Mutter mit ihren Eltern, also meinen Großeltern dann auch mal ausreisen und die besuchen. Und dann weiß ich natürlich auch noch, wie wir das erste Mal dann, als die Mauer quasi gefallen ist, rübergefahren sind mit unserem kleinen blauen Trabi, wo wir dann zu fünf drin saßen und sind wir nach Ratzeburg gefahren. Und das war aber irgendwie schon 4-5 Monate, nachdem die Mauer gefallen war. Und wir Kinder hofften noch, dass wir dann da ganz viele Bananen und Schokolade und so bekommen würden, war aber längst nicht mehr der Fall. Wir waren dann aber auf dem Wochenmarkt dort in Ratzeburg und waren da ganz geflasht vom Angebot, was es da alles gab. Da hat sich natürlich eine ganz neue Welt aufgetan und dann überhaupt auch die Reisefreiheit mit einmal kannst du überall hinfahren, was wir natürlich dann auch genutzt haben. Aber als Kind hast du natürlich nichts vermisst, ne? Du warst dann vielleicht im Harz, ne? Oder im Erzgebirge, das waren so unsere Gebiete viel. Das ist ja als Kind auch total ausreichend eigentlich. Du musst einfach nur Natur irgendwie in den See springen, mehr will man ja als Kind nicht. Aber wenn man dann älter wird, ich war dann 10, 11, 12 später, beschäftigt man sich natürlich mit der Welt immer mehr und da fanden wir das natürlich schon toll, dass wir dann diese neue Freiheit hatten.
Und diese Entbehrung, also jeder kennt das ja als Kind in der DDR, dass es auch das ein oder andere Mal nicht gab oder dann nur über Beziehungen. Mhm. Ist das was, wie siehst du das heute bei deinen Kindern mit den Entbehrungen? Haben die Kinder heute noch Entbehrung? Oder?
Ja, heute ist es das Gegenteil, ne? Heute leben wir alle im Überfluss. Jeder Song ist gefühlt verfügbar, jeder Film ist potenziell da. Informationen, Google, das ganze Weltwissen in der Hosentasche ist natürlich eine ganz andere Welt und gerade wenn Dinge selten waren, wenn sie rar waren, dann hat man sie natürlich eher geschätzt, ne? So. Das kennt ihr auch noch, die erste Kassette, die erste CD, wenn die dann weg oder kaputt war, das war dann schon echt traurig und schade und heute ist es halt egal. So, heute will man auch nicht mehr so viel besitzen, weil man kann das ja irgendwie auf anderem Wege auch bekommen. Damals hat man die Dinge dann eher noch wertgeschätzt, weil sie knapper waren, aber natürlich sehe ich auch die Vorteile der heutigen Zeit, also den Kindern einfach auch zu zeigen, du hast ganz, ganz viele Optionen bis hin zum Thema Karriere, Berufswahl, was du tun kannst. Das macht es insgesamt nicht leichter, weil find erstmal so deinen Weg auch in dieser Welt der unendlichen Möglichkeiten. Das ist eine Herausforderung, aber da sind die Eltern dann natürlich gefragt.
Wollte ich gerade sagen, es ist ja auch so ein bisschen Thema, wie gehst du damit um? Ne? Also ich erwische mich schon häufig noch dabei, dass ich irgendwie drauf achte, dass halt Spielzeug irgendwie vernünftig behandelt wird und ich habe auch das Gefühl, wenn ich so andere Familien beobachte, dass die Halbwertszeit von so Zeugs bei uns schon recht lang ist. Also sieht man ja immer so im Alter der Kinder, wie lange die Sachen dann doch schon halten, wenn es dann das dritte aufträgt, dann weiß man, oh, hat ja doch ganz gut geklappt. Ich denke mir, dass ich das vielleicht auch ein bisschen natürlich da aus der Zeit mitgenommen habe. Das ist natürlich auch so, wie die Eltern, meine Eltern das früher uns beigebracht haben. Also insofern seht ihr bei euch, da ist ein Einfluss doch noch da.
Also ich finde, das spiegelt sich in ganz vielen Sachen wieder. Ob das zum Beispiel bei uns, ich sage immer, Essen gehen, das war was Besonderes früher und das ist für uns heute immer noch was Besonderes. Es ist nicht so, dass man es nicht zwingen könnte, aber es ist definitiv so, wir gehen essen und dann genießt man das auch wirklich. Das ist immer noch so, das bleibt auch so in einem drinne. Und hier und da erwische ich mich schon, dass ich manchmal denke, oh, jetzt rede ich wie meine Mama oder Oma, die dann sagt, ja, früher bei uns war das ja so und so, aber es ist gut. Ich sage auch, diese kleinen Entbehrungen, das hat einem nicht geschadet. Als Kind, wie du auch gesagt hast, Gabriel, man lebt in dieser Welt, wie sie so ist und ist trotzdem unbeschwert. Und deswegen denke ich, dass ganz viele Sachen langfristig doch gut tun und man gut daran tut, auch den Kindern das weiterzugeben, dass es nicht immer selbstverständlich war, auch wenn sie es sich nicht vorstellen können. Aber ich habe die Geschichten von meinen Großeltern immer gerne gehört, ne? Also von früher, auch Zeiten der Entbehrung. Und ich finde, das ist gut, wenn man mal über den eigenen Lebensrand hinausschaut und schaut, wie es zu anderen Zeiten war. Und ich sage, das, was wir haben in der DDR, worauf wir haben verzichten müssen als Kinder, eben Kleinigkeiten, Lebensmittel, Spielzeug, was es dann vielleicht nur in Berlin gab oder so, das hat uns ja nicht geschadet und bis heute nicht. Und trotzdem denke ich, ist es gut, wenn man diesen Einfluss hatte.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist immer gut, wenn man sich nochmal bewusst macht, wo man herkommt, was man auch nicht hatte. Und also wir versuchen das natürlich auch, meine Frau und ich, unseren Kindern so mitzugeben, weil die natürlich auch beschenkt werden aus allen Richtungen, zu jedem Anlass heutzutage, ob das jetzt, keine Ahnung, ist Kindertag, Nikolaus, also so selbst Dinge, wo man früher vielleicht irgendwie eine kleine Schokolade bekommen
Ostern, hat. Ostern, wo es eigentlich früher nur Eier gab zu suchen, wird schon jetzt ein Wunschzettel oder sowas manchmal geschrieben.
So, ne? Da werden die Kinder heute schon mit ganz vielen Dingen beschenkt. Also unsere großen Mädels haben auch so viele Plüschtiere. Das geht ins Dreistellige. Das kenne ich natürlich so nicht. Ich hatte, glaube ich, eine oder zwei und einer war dann, den habe ich dann mal damals im Zug vergessen. Das war natürlich eine Katastrophe.
Da hattest du nur noch einen.
Ja, und heute gibt es dann halt noch 100 andere. Mhm. Und da versuchen wir dann immer wieder auch mit den Kindern drüber zu sprechen. Guck mal, was du hier hast.
Irgendwie hat das ja auch etwas mit Bescheidenheit zu tun, nicht immer alles haben zu müssen und die Dinge, die man besitzt, pfleglich zu behandeln. Ich frage mich, ob das nicht auch etwas mit dem religiösen Umfeld zu tun hat, in dem Gabriel aufgewachsen ist. Ehrfurcht, Liebe, Vertrauen, Dankbarkeit, all dies sind Begriffe, die auch mich in der katholischen Gemeinde als Kind immer begleitet haben.
Ja, auch Dankbarkeit, ja. Ne, das ist vielleicht auch so aus meinem Glauben heraus ein ganz wichtiger Faktor, dass man dankbar ist und dass man sich auch am Ende des Tages nochmal bewusst macht, wofür ist man eigentlich dankbar, wie ist der Tag so gelaufen und auch mit den Kids darüber spricht, was haben wir hier eigentlich und am Ende sind es ja auch nicht die materiellen Dinge, für die man nur so dankbar sein muss, sondern Dinge wie Gesundheit, Frieden, ein warmes, weiches Bett und solche Sachen und das versucht man natürlich auch den Kindern weiterzugeben, dass du nicht glücklich wirst, wenn du ganz viel Geld ansammelst, das kann natürlich helfen, aber dass du am Ende eine Familie hast, dass du gesund bist, dass du füreinander da bist, diese Dinge. Ne? Mhm. Und so sind wir auch geprägt worden in unserer Kindheit, als unabhängig vom Thema DDR, aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Mhm. So dieses Thema Dankbarkeit, ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
Auf jeden Fall, habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? Bin einfach dankbar, dass ich eine gute Familie habe, dass alles so gut läuft und das muss man sich immer wieder bewusst machen. Das ist nicht selbstverständlich, definitiv nicht.
Ja.
Du schreibst ja auch den Daddy-Modus-Blog schon ziemlich lange. Und da kommen ja teilweise auch solche ziemlich ernsten Themen vor. Mhm. Ich habe neulich mal wieder reingeguckt. Also Thema Angst, Thema Kinderarmut, das sind ja schon auch ernste Themen, die dich da irgendwie beschäftigen. Wie geht ihr in der Familie damit um? Sprecht ihr sowas an?
Ja, Thema Angst ist ein ganz wichtiges Thema, über das eigentlich auch, also gerade Kinderangst, über das, glaube ich, auch viel zu wenig gesprochen wird. Da sind wir nämlich ganz schnell beim Thema Medien. Ja, das kennt ihr möglicherweise ja auch. Da gibt es ja ganz schlimme Dinge und Memes und Grafiken und Videos, die dann über WhatsApp verteilt werden oder auch über YouTube, wie dieses Momo-Thema. Mhm. Mit dieser Fratze, die sich dann ja ziemlich viral weitergeteilt hat. Und das kam natürlich auch bei unseren Kindern an, die dann auch richtig Angst bekommen haben und dann auch nicht mehr abends alleine irgendwie auf Toilette gehen wollten eine Zeit lang und nicht einschlafen konnten. Und die hat das richtig belastet. Und da musst du natürlich mit den Kindern drüber sprechen. Und dann bist du auch schnell bei dem Thema, wie gehen wir mit den Medien um? Und ab wann bekommt ein Kind ein Handy, hat es da freien Zugriff auf alles und man kann ja den Kindern da auch keinen Vorwurf machen, woher sollen die das wissen, aber das ist echt ein schwieriges Thema und ich weiß noch, als ich ein Kind war, ich weiß nicht, ob ich 7, 8 war, hatte ich mal so ein einen Ritterfilm gesehen, da wurde einer ganz schlimm von allen Seiten erstochen. Das hat mich damals auch verfolgt, aber heute erreicht die Kinder das ja viel, viel eher. Ne? Ja, und auch Armut ist ja auch so ein Thema, dass Kinder ja immer mehr sehen und verstehen. Auch 2015 hatten wir ja die große Flüchtlingswelle. Das war natürlich auch eine Frage, die Kinder dann hatten. Warum kommen die her? Was ist mit denen? Warum geht es denen nicht gut? Überhaupt auch mal darüber zu sprechen, dass es uns hier sehr gut geht in Deutschland, dass wir hier sehr reich sind, dass es eben auch nicht selbstverständlich ist. Und dass man den Leuten dann aber auch helfen sollte. Und dann haben wir dann auch, das war ganz süß, mit den Kids zusammen so kleine Päckchen gepackt, ne, für die Flüchtlinge, die auch nach Rostock gekommen sind. Da hat ja Rostock Hilft auch einen super Job gemacht. Und da haben die Kinder halt auch so alte Barbies und so reingepackt. Und für die Kinder, für die, denen es nicht so gut geht, das war natürlich ganz niedlich. Aber so lernen sie, glaube ich, dann auch nochmal zu verstehen, dass man sich da helfen muss und dass man es nicht für selbstverständlich nimmt, wenn es einem selber sehr gut geht, sondern dass man aufeinander achtet und irgendwie das auf dem Radar haben sollte, was da draußen noch so passiert. Und selbst wenn wir mal in Hamburg sind mit der Familie oder in Berlin und dann siehst du natürlich auch nochmal andere Leute, die auch auf der Straße sitzen und betteln und so weiter, was du in Rostock vielleicht nicht so viel siehst, dann entsteht natürlich die Frage, wie ist das, warum ist das so? Und darüber sollte man natürlich irgendwann mit den Kindern auch reden, also vielleicht noch nicht, wenn sie 4, 5 Jahre alt sind, aber unsere Große, wie gesagt, jetzt 4. Klasse, da ist das mittlerweile schon ein Riesenthema.
Mein Empfinden ist, dass die Entwicklung einfach so wahnsinnig schnell gegangen ist. Also Medien, Stichwort, wenn ich überlege, ich glaube, ich war 17 oder so, als ich mein erstes Handy hatte. Das war noch dieser Nokia-Knochen. Mein Vater hatte noch so ein viel größeres Teil und die hat man ja auch ewig getragen. Da konnte man ja auch nichts mitmachen. Das war nur zum Nummern eintippen. Die hat man dann ewig benutzt. Und wenn man jetzt mal zurückdenkt, die 20 Jahre, was sich seitdem getan hat, das ist schon ganz schön wow. Also da muss man schon manchmal, glaube ich, auch aufpassen, dass man nicht überfordert ist oder dass man vielleicht irgendwie die möglichen Risiken so aus dem Auge verliert oder so aus dem Blick, ne? Weil auf den ersten Blick ist ja oft alles so, oh wow und toll, was man alles machen kann. Aber dieses, was dann dahinter steht, ist ja oft gar nicht im Kopf.
Also das ist auch sehr schnell geworden.
Ja.
Ne? Also die Technologien entwickeln sich sehr schnell. Früher war das noch waren es diese Telespiele, diese Tamagotchi-artigen kleinen Dinger, sowas ähnliches wie Gameboy, was es dann früher gab und dann irgendwann wurden es dann die Handys, die Smartphones und heutzutage haben die Kids teilweise schon in der ersten Klasse auch ein Smartphone und haben ihre Spiele drauf und vieles ist eben echt fragwürdig und das geht bis hin zu Social Networks, da ist dann kein Facebook mehr interessant, da gibt es dann halt TikTok oder so, ne? Da wollten natürlich auch unsere beiden Großen dann sofort einen TikTok-Kanal aufmachen oder einen YouTube-Kanal schon vor einer Weile. Und dann haben wir eben auch gesagt, ihr könnt euch damit gerne beschäftigen, aber schaut euch das erstmal an. Und meine Frau und ich hatten schon sowieso vor längerem beschlossen, dass wir die Namen der Kinder auch nicht sagen und dass wir auch die Gesichter nicht zeigen. Auch auf meinem Instagram-Kanal sieht man die dann eher nur von hinten oder von der Seite oder mit einem Emoji auf den Augen oder
und
sowas.
Sie heißen K1, K2, ja, K3.
Genau, das hat sich dann so verselbstständigt. Aber das haben wir so für uns entschieden, dass wir das eben so handhaben wollen. Das kann jeder machen, wie er möchte. Aber einige haben daraus ja auch schon ein halbes Geschäftsmodell entwickelt. Da gibt es ja auch so Mama- und Papa-Blogger, die dann echt die halbe Kindheit dokumentieren und in der Hoffnung auf Kooperationen und Werbeverträge da ganz viel zeigen. Das würden wir nicht machen. Dafür ist uns das zu wertvoll und auch zu intim am Ende. Und dann haben wir eben den Kindern auch gesagt, also wenn ihr jetzt bei YouTube mal was machen wollt, dann müsstet ihr A ja anders heißen und eine Sonnenbrille aufsetzen, und um das mal spielerisch zu testen. Und das haben die dann jetzt gemacht und sie haben jetzt mal spielerisch einen Kanal aufgemacht, um das einfach mal kennenzulernen und haben dann da so ein kleines Video hochgeladen. Aber das wird auch nicht promotet, dass es einfach damit ein Gefühl bekommen, weil es geht ja nicht darum, den Kindern irgendwas zu verbieten oder die Welt auszuknipsen oder auszublenden, sondern es geht eher darum, sich damit zu beschäftigen und Gefahren aufzuzeigen, aber auch Chancen natürlich aufzuzeigen. Also das kann man ja auch wirklich nutzen, um zu lernen zum Beispiel. Es gibt ja bei YouTube auch so ein Mathematik- Lehrer, der den Kindern das total super erklärt und der gucken dann zur Not meine Frau und ich nochmal schnell rein, wenn wir irgendwie
nachgucken. Bei der vierten Klasse
schon. Die vierte Klasse vielleicht noch nicht. Obwohl es gibt eine WhatsApp-Elterngruppe, da kommen dann generell ab und zu auch Fragen wie, ich verstehe die Aufgabe nicht von die Hausaufgabe. Das kommt auch
das
mal.
Das liegt an der Aufgabenstellung, das war schon immer so. Aber sag mal, muss ich mir das vorstellen? Du hast ja gesagt, du möchtest quasi nicht, dass deine Kinder so, also Medien ja, aber dann mit Verantwortungsbewusstsein. Und du hältst es noch so ein bisschen zurück, bis sie auch mit den Bildern, dass sie dann quasi irgendwann selber entscheiden können. Dass sie sagen, ich will jetzt gezeigt werden. Also dass mein Gesicht und mein Name und
das
ist
alles. Also aktuell haben wir gesagt, also wenn ihr auf unseren Instagram oder wo auch immer Kanälen seid, dann entweder mit Sonnenbrille oder wie gesagt nur seitlich. Und wenn die das selber irgendwann tun wollen, dann auch nur so. Und irgendwann werden sie natürlich so alt sein, dass das dann nicht mehr nötig ist, aber...
Der Papa Gabriel hat dann quasi mit den K1 und K2 dann das Video gemacht und hochgeladen, also hast du ihnen schon geholfen?
Ja, ich habe das, die haben das dann, die haben sogar, also das ist ja auch schön, die sind dann auch kreativ, die haben sich dann so ein richtiges Story überlegt, so ein kleines Drehbuch und mit einer Moderation und dann sind sie so vor der Kamera und hey, herzlich willkommen, so wie sie das halt sehen bei den anderen YouTube-Kanälen, die sie halt selber gucken. Und das habe ich dann halt mit dem Handy einfach gefilmt und ein bisschen zusammengeschnitten, Musik und dergelegen, dann waren sie halt happy. Ne?
Beobachtest du, also ich denke manchmal, wenn die Kinder heutzutage, wenn man sagt hier, Mama macht mal ein Handy, also ein Foto mit dem Handy, das ist ja, ne, das ist ja schon ein Reflex, zack, Handy raus und dann fotografieren und dann schmeißen die sich ja direkt in Pose. Ist das so ein Gen? Was denkst du, dass die Kinder heute so sind?
Ja, die kennen es halt auch nicht mehr anders, das gehört dazu und dieses Posieren, das ist natürlich schon ein bisschen strange, sowas gab es natürlich bei uns alles gar nicht, aber sie sehen ja auch sofort, wie das Foto aussieht und sie haben eine Erwartung, wie sie aussehen möchten und sie sind auch eitel manchmal und
Aber jetzt nochmal zu den Themen, weil du sagst, ihr haltet eure Kinder so davon ein bisschen weg und wollt das nicht so öffentlich machen. Ich finde so auf deinem Blog gibst du aber schon doch irgendwie relativ tiefe Einblicke teilweise in euer privates Leben. Natürlich nicht irgendwie ganz persönlich mit Fotos, aber ich kann schon sehen, wann bei euch mal wieder Kindergeburtstag war, wie das so ist und wenn ihr im
Urlaubsblogs gibt es auch eine Weile.
Genau, das finde ich also schon sehr
persönlich. Ist schon viel, oder? Ist schon viel, genau.
Und wie kriegst du da so die Grätsche? Also wie verträgt sich das so mit dem Anspruch, da nicht zu viel?
Ja, es gibt ja so immer die Frage, was ist persönlich und was ist privat? Und ich finde, persönlich kann es sein. Man sollte schon, um auch irgendwie irgendeinen Mehrwert zu stiften, damit das überhaupt jemand interessiert, muss es schon, gerade bei so einem Daddy-Blog, finde ich, dann persönlich sein.
Ach, das Ultraschallbild.
Ja. Ja, da gab es auch negative Kommentare. Ja. Wie kannst du nur? Das ist so intim und so. Okay. Aber wir machen es dann halt nicht so privat. Das heißt, es wird jetzt nicht das Kinderzimmer in allen Details gezeigt oder der Babypopo oder die das Kinderlachen. So. Das kann man sich dann vielleicht vorstellen, ne? Wenn man jetzt so einen Urlaubsblog mal liest. Wir wurden netterweise ja auch ein, zwei Mal schon eingeladen, irgendwo hinzufahren, ins Tropical Islands oder so. Und dann schreibe ich natürlich einen Blog darüber. A, als Dankeschön, dass wir da eingeladen werden und B, aber auch einfach, um mal zu zeigen, wie verrückt das ist, so mit Kids sowas zu machen. Und das ist dann so ein Mix aus persönlich und amüsant. Und ich gucke dann, dass das irgendwie nicht zu weit geht.
Und warum machst du das? Also was treibt dich da an, das so aufzuschreiben und so kundzutun?
Das kam eigentlich daher, dass ich, als ich Vater wurde, das war vor 10 Jahren, habe ich dann einfach so kurze Anekdoten als Facebook-Posts veröffentlicht und darauf relativ viel Resonanz natürlich bekommen, weil das natürlich andere Leute auch kennen und sagen, ja, genau so ist es. Und andere sagen, oh, verrückt, schön für dich, möchte ich nicht, so nach dem Motto. Und das ist dann halt irgendwie immer mehr geworden und irgendwann wurden die Posts ein bisschen länger und daraus ist dann eine Kolumne entstanden, die ich beim Rostocker Stadtmagazin 0381 für ein paar Jahre geschrieben habe, der Daddy-Modus-Kolumne. Die habe ich dann nebenbei auf meinem Blog quasi veröffentlicht. Dann kamen auch ein paar Anfragen dazu, sodass ich dann auch mal ein bisschen unterwegs sein konnte hier und da. Und dann war es am Ende so ein Mix aus Anekdoten, also so ein bisschen unterhaltsam, dann irgendwie auch eine Message, eine Family zu haben ist cool, kann ich empfehlen und dann eben auch so ein kleiner Einblick, wie ist das eigentlich bei uns, weil ich lese selber auch gerne Sachen, von Leuten, die ein Stück weit was preisgeben, die was teilen. Und das war dann eben auch so mein Anspruch. Mhm. Wobei ich ja mittlerweile auch nicht nur über die Familiensache schreibe, sondern auch über andere Themen, die mich interessieren. Also im Januar habe ich dann mal so ein Ernährungsexperiment gemacht. Auch, ja, das auch darüber kann man mal schreiben. Es gibt auch Leute, die sowas mal lesen.
Ja.
Hat auch mit Familie zu tun am Ende wieder, weil die mussten dann meine schlechte Laune ertragen.
Seit 1997 veröffentlichst du ja auch Musik. Spielt in deiner Musik das Thema Familie auch eine Rolle, oder?
Ja, das ist auch in der Zeit, in der ich dann Vater geworden bin, hat das natürlich inhaltlich auch Einzug gehalten. Ich hatte dann einen Song, Deadlines, da ging es also darum, wie ich Dad geworden bin. Habe das dann einfach mal so beschrieben, wie so eine Story einfach, was sich da auch verändert hat, dass ich quasi auch aus so einer Routine in so ein ganz anderes Leben gekommen bin, also wie auf so ein anderes Level, so habe ich das damals beschrieben. Wenn er dich sieht, dann vergisst du den Beef und den Stress, den es gibt, denn dann siehst du den Sinn in dem Kind, das du liebst. Ja, diese Welt wird immer dunkler hier, bis keiner mehr was sieht. Und dann kommt ein kleiner Mensch zu dir und strahlt, wenn er dich sieht, dann vergisst du den Beef und den Stress, den es gibt, denn dann siehst du den Sinn in dem Kind, das du liebst. Jo, es war eigentlich immer klar, dass ich mal irgendwann Kids hab. Ich hab's nicht bestellt wie eine Pizza, nein, es war Schicksal, dass ich das nächste Level starte. Jetzt kann jedes Battle warten, denn der Herr gibt neue Karten. Aber es gehört für mich einfach dazu und deswegen wird es immer mal wieder was geben. Dieses Jahr kommt ja auch nochmal was raus von mir. Da wird es natürlich auch auf diesem Album dann hier und da das Thema Familie geben.
Erzähl mal, wie das mit der Musik angefangen hat. Also du hast ja, das ist wahrscheinlich auch, man war viel draußen als Kind, viel
hat
mehr
auch
als früher.
Es hat mit dem Thema Familie ganz viel wiederum zu tun, weil mein Vater, der hat auch zwei Geschwister gehabt, also auch wieder drei, hat mit denen, mit seinen beiden Brüdern ganz viel Musik gemacht und die hatten eine Band. Also als ich noch klein war und ich glaube sogar bevor ich geboren wurde, hatten sie die Band schon. Und ich weiß nicht, ob, wie gut sie waren, aber sie hatten ganz viel Spaß und hatten auch Auftritte bei Kirchgemeinden, das war auch so christliche Pop-Rock-Musik, aber auch so auf Stadtfesten in Rostock und so weiter. Und als ich dann so Mitte der 90er kam, so dieses ganze Hip-Hop-Thema so ein bisschen aus den USA auch rüber und in Deutschland entstand so ein bisschen deutscher Rap. Da hatte ich dann auch so bei den ersten CDs die Texte, die man noch in diesen Booklets in den CDs hatte, so mitgelesen, irgendwann mitgerappt aus Spaß und irgendwann auch mal angefangen, was Eigenes zu schreiben, auch auf Englisch noch. Und dann kam irgendwann die Idee auf, ich weiß gar nicht mehr, ob mein Vater die hatte oder ob ich die hatte, dass man ja mal einen Song zusammen machen könnte mit dieser Band von meinem Vater, mit seinen zwei Brüdern. Ich weiß noch, seinen Bruder, der eine auch hinten am Schlagzeug, schön mit Muskelshirt und lange Locken, so halb Fokuhila mit Stirnband. Da gibt's legendäre Fotos. Und dann kam es also zu einem ersten Song. Ich hatte also einen Song geschrieben, der hieß Ziellos. Da ging's, also das war, was ich, 93, 94, darum, dass viele Leute einfach ohne Ziel so vor sich hin leben und gar nicht wissen, wohin und wozu und wofür. So gefangen in ihrer Routine. Und das war so mein erstes Feature und mein erster Rap-Auftritt, wenn man so will. Und ja, dann ist das irgendwann mehr geworden mit Songs schreiben. Und dann habe ich halt noch mehr Leute kennengelernt in Rostock, die auch angefangen haben im stillen Kämmerlein, wenn man so will. In Rostock entwickelte sich dann auch was. Da gab es dann auch schon ein, zwei Bands wie die Underdog Crew, die das schon auf einem anderen Level gemacht hatten. So, und dann ja, hatten wir die ersten Auftritte in Rostock, damals noch auf der Stubnitz, diesem Schiff, was im Hafen lag, und im Jatz und im Mau und alles, was es eigentlich gab, haben wir so mitgenommen. Und dann ist es so stetig gewachsen. Irgendwann wollten wir dann am liebsten auch Rapstars werden und bei dem einen oder anderen hat es ja auch geklappt.
Was war denn dein erster Tonträger und was war drauf?
Naja, die ersten Tonträger waren also quasi Kassetten, die wir selbst zu Hause aufgenommen haben mit einem kleinen Mikrofon an einer Stereoanlage. Die haben wir dann kopiert, also dupliziert quasi und in unseren Schulklassen oder am Schulhof verkauft. Das waren so die ersten Tonträger, gibt es auch noch ein paar Exemplare zu Hause. Aber die erste CD war dann 2001, die hatte ich dann mit einem Kumpel, der hieß Mobler, war sein Rappername und ich war dann Gabe. Mobler und Gabe war unsere erste CD, haben wir 500 Stück in Röbel übrigens, ein bekanntes CD-Presswerk ja machen lassen. Und die haben wir dann für 10 Mark damals noch, vor dem Euro, Wahnsinn, ne?
Hast du auch noch eine von? Ja,
ja, habe ich auch noch. Ich war ja neulich bei Loro, gerade beim Rostocker Radiosender, und da da hatten sie einen Song von dieser CD gespielt, ohne dass ich das vorher wusste. Das war ganz witzig, weil das jetzt auch schon wieder fast 20 Jahre sind.
Ja, siehst du, da sind wir wieder.
Alter Hase.
Aber das ist jetzt die Musik, die du selber gemacht hast. Ich weiß nicht, Judith hat vielleicht auch ein bisschen drauf angespielt. Was hast denn du selber gehört, als du so in dem Alter warst, Teenie-Alter?
Ich habe natürlich zum Anfang ganz, ganz normal wie alle Pop-Rock gehört, was so in den Charts lief. Habe das auf Kassette auch mitgeschnitten, was so NDR2-Hitparade
ja, und
was
ne? so. Ja, so Kassette rein und dann ja. auf Aufnahme drücken, jetzt geht's los.
Und dann kommt noch eine Wetteransage zwischendurch und so.
Genau, man hat versucht, den Sprachteil immer nicht mit aufzunehmen, aber es hat ja
und heute,
nicht geklappt.
Heute streamst du dir das irgendwie?
Wahnsinn. Genau. Ja, also ganz normale Pop-Rock-Sachen, Roxette auch ganz viel.
Oh ja,
so
die habe ich auch total
93, 94, ich glaube sogar eher noch 91, 92 ging das so los. Ja, und dann irgendwann kamen halt so die ersten Hip-Hop-Sachen da. Also die bekannten Sachen von Jump, Criss Cross 93 kennt man ja bis, was da halt alles gab. Also viel amerikanischen Kram auf jeden Fall. Deutschland war ja noch nicht so weit, das kam ja dann erst später. Und dann wurde es immer mehr Hip-Hop. Fandas kam 94, glaube ich, viel gewinnt. Kam dann auch immer mehr. Rödelheim-Hartram-Projekt gab es ja auch noch in Frankfurt. Das fanden wir schon auch ganz cool und haben das so verfolgt. Aber ja, wir haben nicht nur Hip-Hop gehört, wir haben auch andere Sachen gehört. Jazzige Sachen oder auch so elektronische Sachen haben uns ein bisschen beeinflusst. Weil Hip-Hop ist ja letztendlich immer so ein Recycling aus vielen verschiedenen Einflüssen, aus denen du dann irgendwie was Neues kreierst. Und haben auch mit Live-Instrumenten hier und da gearbeitet. Ich glaube, mein Vater hat auch irgendwann nochmal was eingespielt.
Spielst du deinen Kindern die alten Sachen von dir vor und andere ältere
Spielst
Sachen?
Du die überhaupt deinen Kindern vor?
Die finden das zwar cool, meine Kids, wenn ich mal irgendwo manchmal einen Auftritt habe, aber fragen dann auch, ob sie dann mit auftreten können. Die sehen das dann eher als eigene Bühne. Und die alten Sachen interessieren sie jetzt eigentlich nicht so sehr. Das ist, ja, dass Papa da irgendwie Musik macht, ist klar und bekannt, aber und sie regen sich auf, wenn ich dann mal Scheiße sage im Text. Papa, du hast geflucht, du hast Scheiße gesagt und
ja, sagt man ja auch
das mitgegeben.
Ja, wir haben ja neuerdings in der Küche eine Fluchbox installiert, in der liegt so ein Zettel mit Fluchwörtern und die sind dann hinterlegt mit 20, 30 bis 50 Cent. Und wenn man das dann sagt, muss man in die Fluchbox dann halt den entsprechenden Betrag reinlegen. Und neulich lief dann ein alter Song von mir, in dem dann öfter mal was fiel. Und dann
hat es öfter mal geklingelt
in der Fluchbox. Die Kinder mich dezent darauf hingewiesen, dass ich ja jetzt in die Fluchbox einzahlen muss.
Was macht denn Familie Rat, wenn die Fluchbox voll ist?
War bisher noch nicht so alt, ist sie noch nicht. Aber ja, dann gehen wir davon Eis essen wahrscheinlich oder sowas.
Musik ist dein Hobby? Kann man das so sagen oder ist es so?
Ist es eine Leidenschaft? Ich fand das Wort Hobby lange Zeit immer irgendwie ganz negativ, weil das immer so besagt, okay, man hat es ein bisschen abgetan als irgendwas, was man so macht, wenn man mal Zeit hat. Das war für mich immer irgendwie mehr. Es war immer so eine große Liebe und eine Sache, bei der man nicht auf die Uhr guckt, die einen gedanklich auch begleitet. Ja, es ist ein Hobby. Es ist etwas, was ich neben Familie und Arbeit tue. Aber es ist auch mehr als ein Hobby, weil es einfach wirklich so eine richtige Leidenschaft halt ist.
Genau, darauf will ich hinaus. Du hast Familie, du hast einen Job. Wie kriegst du das dann mit der Musik noch so unter einen Hut?
Also am Ende mache ich natürlich nie alles gleichzeitig, sondern guck halt, wann ist wofür Zeit. Also man lernt auch so ein bisschen Zeitmanagement. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit Familie. Man lernt sich zu organisieren, weil es auch gar nicht anders geht. Man hat natürlich dadurch nicht mehr die Spontanität, die man früher ohne Kinder hatte. Aber man sieht auf jeden Fall, wenn man sich dann montags die Woche anguckt, okay, Mittwoch ab 18 Uhr, da ist vielleicht noch, sind noch 2-3 Stunden frei. Da könnte ich dann irgendwie mich mal mit jemandem treffen und dann wieder Musik machen oder mich auf einen Auftritt vorbereiten und dann plant man das irgendwie. Und dazu kommt, dass ich mir ja die Dinge aussuche, die ich tue und die ich dann idealerweise gern tue. Und dann schafft man auch in wenig Zeit manchmal viel.
Wenn du das machen willst nebenbei, dann bedeutet das natürlich auch, dass dann irgendwie deine Frau auch mitspielt und die Zeit freiräumt. Und ich habe also den Eindruck, wenn ich auch so deinen Blog lese, dass ihr sehr, sehr partnerschaftlich an diesen Job Mama, Papa rangeht. Aber dennoch, also schon, ne, beide sind gleichwertig zuständig, beide sind verantwortlich, jeder hat seine Freiräume. Das scheint ihr schon ganz bewusst auch zu leben, ne? Also dieses klassische Rollenbild, wie es früher manchmal war, so, ne, die Frau ist für das zuständig und der Mann bringt das Geld nach Hause und macht vielleicht noch ein paar andere Sachen.
Ja, also das, ich weiß nicht, was ein klassisches Verhältnis da ist, aber bei uns ist es eher das Gegenteil. Ich habe überhaupt nichts zu sagen. Aber hatte ich schon seit der ersten Tochter nicht mehr, da war ich ja dann quasi ab da in der Minderheit. Nee, Spaß beiseite. Also ich versuche immer auf drei Dinge zu achten. Das erste ist, dass du, also jetzt mal neben dem Job, den man dann so organisiert und macht, dass man so Zeit für die Familie generell hat, mit allen zusammen Dinge unternimmt, ob das jetzt zu Hause ist oder auch unterwegs. Das ist so das Erste. Das Zweite ist, dass du auch mit jedem Kind einzeln mal was machst, um diese Beziehungen zu stärken und auch ja einfach nah dran zu bleiben. Das kennt ihr ja mit Sicherheit auch. Und das Dritte ist eben auch dieses Partnerschaftliche, dass man mit dem Partner sich wirklich Zeit auch plant. Und das vergessen viele, glaube ich, und machen dann nur noch Job und Familie und immer nur mit Kindern. Und dann irgendwann ist die Partnerschaft halt tot. Mhm. Das geht da auch schleichend und schnell und ist sehr gefährlich. Und darauf muss man, glaube ich, achten, dass man sich diese Zeit immer noch nimmt und dass man immer noch guckt, was macht dem anderen Spaß, also auch füreinander. Nicht nur, dass jeder so seins durchzieht. Und wenn man dann noch das vierte Level schafft, dass man für sich selber auch noch was tut, dann kann das alles insgesamt ganz gut funktionieren.
Wie war das früher bei euch? War das auch relativ ausgeglichen bei deinen Eltern?
Also das war bestimmt noch eine andere Zeit und ein anderes Verständnis von Familie. Da war es auch so, mein Vater war der Verdiener, wenn man das so ausdrücken will. Und hat auch, ja, was echt oldschool ist aus heutiger Sicht, diese ganzen, ich sag jetzt mal, Hausmeistertätigkeiten gemacht. Der hat dann tapeziert und hat dann irgendwie Dinge angebaut und war im Keller und hat diese ganzen Sachen gemacht. Und meine Mutter hat dann echt so Haushalt, Wäsche und diese Sachen gemacht. Und das war so eine klare Verteilung. Das gibt es ja heutzutage so nicht mehr. Also heutzutage macht man den Haushalt zusammen und die Kellersache macht immer noch der Mann.
Ich denke auch, dass es das wahrscheinlich noch gibt, aber warum machst du es anders? Oder warum macht ihr es anders?
Ja, wir versuchen uns einfach die Dinge aufzuteilen. Ich sage aber auch zu meiner Frau, wenn du da was anschrauben willst, kannst du es gerne ausprobieren. Ich mache das auch, aber das ist, also wenn das jetzt nichts Schlimmes ist, glaube ich, kann man sich das alles aufteilen. Aber natürlich, wenn einer mehr ein Faible hat für, also zum Beispiel Hausflurwischen, hat meine Frau noch nie gemacht. Viele Grüße an dieser Stelle. Das mache immer ich. Und dann gibt es aber auch Dinge wie Wäsche sortieren, das macht halt immer sie. Mhm. Fast immer. Also das ist ja auch okay, wenn man sich die Dinge aufteilt. Aber grundsätzlich teilen wir uns das eigentlich auf.
Aber du bist ja auch unterwegs, also ich meine, du hältst ja Vorträge auch zu dem Thema Vereinbarkeit, Familie, Beruf, wie kriege ich das hin? Das finde ich so für einen Mann eher ungewöhnlich, weil ich das so traditionell finde, ist das so eher so ein Frauenthema, oh Gott, wie mache ich das? Und ich finde es schon mal bemerkenswert, dass du dann mal als Mann da losziehst und das Thema so unter die Leute bringst.
Das ist schon ein bisschen exotisch, ne? dass dann jemand das dann so thematisiert. Aber ja, ich appelliere dann auch so an die Väter eigentlich und an die Männer zu sagen, Leute, das ist jetzt nicht damit getan, dass ihr euch nur um den Job kümmert und die Frau macht jetzt irgendwie Familie und Haushalt, sondern das ist ein gemeinsames Projekt.
Also meinst du, dass sich in den letzten 30 Jahren nicht nur in Sachen Technik, Medien und so weiter ganz viel verändert hat, sondern auch in diesem Bereich? Wie gehe ich gesellschaftlich?
Das glaube ich schon, das hoffe ich, ja.
Ja.
Also bestimmt nicht in allen Familien, das glaube ich nicht, aber in dem Umfeld, was ich so sehe und kenne, ist das bestimmt so.
Denkst du, dass Familie heute eine größere Herausforderung ist als vor 30 Jahren? Also das Erziehen, das Managen, die Partnerschaft, die Jobs, die Freiräume, ist das heute anders als damals?
Es gibt heute mehr Reize, ne, von allen Seiten und vielleicht auch mehr Ablenkung und mehr Unruhe und es ist alles sehr kurzlebig. Das kann sein, dass es eine größere Herausforderung ist. Ich weiß nicht, ob das heute einfacher ist als früher.
Wann erscheint dein neues Album?
Es erscheint noch im Frühjahr. Das wird April oder Mai sein. Da gucken wir jetzt gerade.
Und welchen Song muss man sich darauf anhören, wenn man speziell das Thema Familie?
Ich würde sagen, Line Lost. So heißt ja auch das Album. So heißt auch ein Song, der Titelsong, wenn man so will. Da ist so vieles drin vereinbart, auch was ich so erlebt habe. Also Line Lost, einfach mal den gewohnten, routinierten Heimathafen verlassen. Das kann auch so ein bisschen das alte Leben sein, man möglicherweise ohne Kinder geführt hat. Einfach mal raus, mutig, Neues entdecken, einfach mal ein neues Leben mit Kindern auch für sich entdecken und feststellen, wie reich einen das machen kann. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn du auf hoher See bist und ein Sturm kommt und all diese Dinge sind auch in dem Song so metaphorisch mit drin, aber du wirst eben all das erst wertschätzen, wenn du dich aufmachst, und insofern würde ich sagen, leinlos.
Schön, Familie ist keine Zwangsjacke.
Nein. Nee, im Gegenteil.
Ja, vielen Dank. Es war ein tolles Gespräch.
Ich danke euch. Und ja, Family First, sage ich immer so schön, ist auch ein schöner Hashtag.
Ja, genau. Werden wir uns merken.
Entgegen aller Voraussagen bist du mit deinem Boot einfach rausgefahren. Scheiß auf Sturmwarnungen, du verlässt den Hafen. Volle Kraft voraus, du segelst nach Skandinavien. Hinter dir das Burnout, brennendes Kind. Vor dir sieht's besser aus, nur Wellen und Wind. Setz die Segel und den Kurs auf die offene See mit ruhigem Gewissen, so wie Morklon Gabe. Ein Blick zurück und du siehst einen Leuchtturm. Das Licht, das erstrahlt, bleibt für dich von Bedeutung. Du atmest die Freiheit ein, vergiss die Hektik der Stadt und lass die Scheiße heute scheiße sein. Du kennst die Formel zum Glück, so wie Walter White, und fliegst durch Raum und Zeit wie der Poltergeist. Einfach so, nur du bist auf deinem Boot. Du lässt Metropolis hinter dir leinenlos. Du setzt den Kurs mal auf Norden, nur das Meer versteht unsere Sorgen. Scheiß auf digital, Internet, Bibi-Kram, zieht dich war, Mann, wir fahren weit bis nach Trinidad. Leine los, Mann, es gibt kein Zurück mehr. Wir kommen dem Glück hier ein Stück näher. Gott weiß den Weg über die Ozeane. Und du versteckst deine Pistole für die Notsignale.
Das war Folge 1 des Podcasts Erste Generation MV. Nach einer Idee von Manuela Heberer und Judith Kenk. Produziert im Auftrag der Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern. Produktion und Schnitt Manuela Heberer. Musik Deadlines und Leinen los mit freundlicher Genehmigung von Gabriel Rath.